Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Am 11. Januar 1985 explodierte auf der Heilbronner Waldheide ein Pershing II Raketenmotor. Direkt in der Nähe waren Atomsprengköpfe gelagert. Bei dem Unglück wurden 3 amerikanische Soldaten getötet und 16 weitere Personen zum Teil schwer verletzt. Die Bevölkerung in Heilbronn und auch darüber hinaus war aufgeschreckt und zutiefst beunruhigt. Die Brisanz der Pershing-Stationierung und die latente Gefährdung durch die Atomsprengköpfe hatte sich vor dem Unfall kaum jemand vor Augen geführt.
Wir haben damit angefangen, die Waldheide rund um die Uhr zu beobachten. Wir wollten beweisen, dass die Raketen kommen. Das ist ein sehr aufwendiger Job. Wir waren anfangs 2 Hände voll Leute und haben uns dann zu Frieda zusammengeschlossen.
Frieden im deutschen Alltag.
Nein, Frieda Kahlo. Wir waren keine Partei, sondern Menschen, die sagen, wir müssen etwas tun.
Im März 84, da sah man plötzlich Chinook-Hubschrauber über Heilbronn. Transporthubschrauber der US-Armee. Die hatten so eine Bananenform, man konnte sie wirklich gut erkennen. Und als wir die Chinooks sahen, war für uns klar, jetzt sind die Pershing II in Heilbronn angekommen.
Nach dem Unglück gab es massive Proteste. Tausende beteiligten sich an einem Schweigemarsch durch Heilbronn. Und auch an einer unbefristeten Blockade des Pershing-Standorts nahmen viele teil. Der Heilbronner Gemeinderat, der sich jahrelang nicht mit dem Raketenstandort Waldheide befassen durfte, fasste 2 Wochen nach dem Unglück den Beschluss, ihn endgültig zu beseitigen. Auch wenn das ein eher symbolischer Akt war, markierte er doch eine klare Haltung. Aber letztendlich endeten die Proteste erst 1987 mit dem Abschluss des INF-Vertrages, bei dem sich die Großmächte wechselseitig ihre Abrüstungsbemühungen zusicherten. Ab 1988 wurden die Pershing-2-Raketen mit den Atomsprengköpfen abgezogen. Seit 1990 wurde das Gelände auf der Waldheide nicht mehr militärisch genutzt und später renaturiert. Ein wichtiges Stück Geschichte der Stadt Heilbronn, das sich in diesem Jahr zum 40. Mal jährt. Aus diesem Anlass zeigt das Theater Heilbronn die Uraufführung von Pershing, eine Dokumentartheaterproduktion mit Regine Dura und Hans-Werner Krösinger. Seit dem Jahr 2000 arbeiten die beiden Spezialisten für zeitgenössisches Dokumentartheater zusammen. Auch in Heilbronn kennen wir sie bereits durch Verschlusssache. Ein Stück rund um den NSU-Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter, das im Oktober 2021 uraufgeführt wurde. In diesem Podcast werde ich mit dem Regieduo sprechen und das neue Projekt Pershing vorstellen. Auch einige Szenenausschnitte habe ich von einer Probe mitgebracht. Mein Name ist Katja Schlonski. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Regine und Hans Werner, eure Arbeit wird geprägt durch die Poetik des Dokuments. Kurz gesagt, also ihr durchforstet Archive, ihr sprecht mit Zeitzeugen und montiert dann die Ergebnisse. Und das stelle ich mir vor, das ist eine hohe Kunst. Wo liegt der Reiz in dieser Form des theatralen Arbeitens?
Ich komme vom Theater und vom Dokumentarfilm und für mich ist das ein dokumentarisches Arbeiten, das auch viel mit dokumentarischem Film zu tun oder Dokumentarfilm zu tun hat, weil ich das Material zum Teil behandle wie eben ein Material, das man vom Dreh mitbringt und zu dem man eben vorher schon einen Bogen im Kopf hat, aber am Ende diktiert das Material den Weg.
Ich glaube, das Spannende daran ist einfach, dass man Material nochmal genauer anschauen kann. Also man nimmt ein Fundstück aus der Wirklichkeit und kann dem begegnen mit den Mitteln des Theaters und kann dadurch auch nochmal im Publikum was anderes zu Gehör bringen, eine andere Form von Begegnung ermöglichen. Da entsteht ein großer Freiraum und da entsteht auch eine Chance, vielleicht mit einer Überraschung, also mit einer Freude nochmal auf was zu schauen, was einem so durchgerutscht ist im täglichen Nachrichten einerlei.
Ihr habt mittlerweile reichlich Erfahrung, also viele Dokumentartheaterstücke auf die verschiedensten Bühnen gebracht mit Themen wie dem Eichmann-Prozess oder der Deutsche Herbst, der Militäreinsatz im Kosovo und viele andere. Wählt ihr grundsätzlich politisch brisante Themen?
Ja, also man muss unterscheiden, glaube ich, unsere freie Arbeit von der Arbeit an den Bühnen. An den Bühnen ist es so, dass man uns Themen vorschlägt, die in der Regel mit der Stadt zu tun haben. Also
wenn man diesen Begriff Stadttheater ernst nimmt, dann sagt man halt Theater für die Stadt. Und dann ist es naheliegend, Geschichten aufzugreifen, die mit der Stadt zu tun haben. Das ist auch ein Privileg für das Publikum, einem Thema nochmal zu begegnen, was mit der Stadtgeschichte zu tun hat, aber eben in einer ganz anderen Form. Es ist halt nicht ein öffentliches Gedenken, es ist nicht ein Gespräch mit Nachbarn, es ist eine Theateraufführung. Und das schafft nochmal einen neuen Zugangsraum auch und eine Möglichkeit, sich nochmal anders dazu ins Verhältnis zu setzen. Und für uns ist natürlich eine tolle Gelegenheit, auch einen Aspekt von der Stadt sehr intensiv kennenzulernen.
Die Texte sind ja in der Regel schon geschrieben. In diesem Fall ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil ihr während der Produktion auch noch, beziehungsweise du, Regine, du schreibst ja die Texte, also viel schreibt.
Also die Texte werden mehr montiert und bearbeitet. Also ich verstehe mich schon als Autorin, also als jemand mit einem Erzählstandpunkt.
Verstehst du dich als Dramatikerin?
Ja, auch, ja. Mit Interviews haben wir schon öfters gearbeitet, auch in dem letzten Stück, das wir hier gemacht haben, Verschlusssache. Das begann auch mit vielen Gesprächen. Das war zur Corona-Zeit und wir haben in dem Raum nebenan gesessen und haben eine Woche lang Gespräche geführt. Und auch das war die Grundlage dafür, einen Abend zu entwickeln. Und das ist diesmal ähnlich. Wir waren auch eine Woche im letzten Jahr hier und haben mit sehr vielen Menschen gesprochen. Mirjam Meuser, unsere Dramaturgin, hat uns sehr viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorgeschlagen und wir haben gemeinsam dann diese Gespräche geführt. Wir brauchen immer eine Art von Sprungbrett in Fragestellung hinein und sind zunächst, glaube ich, erstmal relativ persönlich mit den Fragen, die wir stellen, also Fragen aus persönlichem Interesse in Richtungen, die uns interessieren. Also es ist anders als journalistisches Befragen, wo man, sagen wir mal, eine bestimmte Agenda vielleicht auch hat. Das ist bei uns einfach ein offenes Fragen, ein offenes Hinhören erstmal.
Die Recherche spielt eine Hauptrolle. Wo habt ihr nachgegraben? Also das Stadtarchiv hat, glaube ich, da ein Entscheidendes geliefert.
Na, wir haben viel Zeit im Stadtarchiv verbracht, so dass wir nachher alle Mitarbeiter mit Vornamen kannten, was sehr schön war. Und es stapelte sich halt so das Material vor uns und wir haben relativ viel von der Fläche der Arbeitstische in Beschlag genommen. Und da gab es halt sehr viele schöne, sehr überraschende Funde auch teilweise. Teilweise gibt es ja auch den Vorlass von Leuten, die in der Friedensbewegung aktiv waren oder im Gemeinderat, wo man dann Protokolle nochmal nachlesen konnte, wo man zu einzelnen Aktionen nochmal Sachen nachlesen konnte, wo man Artikel aus der Heilbronner Stimme einfach nochmal nachlesen konnte. Und das Stadtarchiv hat ja im Prinzip zum gleichen Zeitpunkt an der eigenen Erzählung gearbeitet, also indem es halt diese Gesprächsforen veranstaltet hat. Und da hat man dann natürlich auch, naja, Ideen bekommen, Anstöße bekommen, wo man sagt, hier könnte man nochmal gucken, da könnte man gucken. Also die Fülle des Materials ist so groß, dass man kann jetzt nicht sagen, dass wir alles bearbeitet haben. Wir sind bestimmten Spuren gefolgt, wo wir gedacht haben, das ist ein interessanter Punkt, da ergänzen sich Sachen gut. Und klar, dann hat Regine die meiste Arbeit damit, weil sie das alles montieren muss. Aber das Schöne an dieser Arbeit im Archiv war, dass man gesehen hat, wie viel schon da ist. Und wie viel auch schon da ist, was ein theatralisches Potenzial hat. Also wenn man das auf eine Bühne stellt, wo man sofort denkt, ja, da werden Leute anders hinhören.
Das Interessante für uns war die Komplexität dieser Friedensbewegung. Es gab einmal Frieda, die eben eher aus einem autonomen Spektrum heraus gehandelt haben und gesagt haben, wir geben alles auf. Es ist jetzt wichtiger, herauszufinden, was da oben ist und einen Widerstand zu leisten. Und dann gab es kirchliche Friedensgruppen, es gab Grünen Stadtrat, der hier extrem aktiv war. Also wir haben das nachlesen können, was er alles an Eingaben gemacht hat. Und die SPD war aktiv. Also es gab unterschiedliche Akteurinnen und Akteure. Und es gab eben aber auch private Menschen, die Mahnwachen organisiert haben und Blockaden organisiert haben. Also es gab einfach vielfältige Aktivitäten. Und das war zu der Zeit ja auch nicht ohne. Viele sagten, waren jung, hatten damals kleine Kinder. Und es war ihnen gerade deshalb auch wichtig zu sagen, wir wollen eine Zukunft, auch für unsere Kinder natürlich eine Zukunft sehen. Und dann sind sie mit den Kindern oben zur Waldheide gezogen und haben vor dem Tor blockiert. Alle sagten aber einvernehmlich, dass es kein Widerstand gegen die Amerikaner per se war, sondern dass es ein Widerstand gegen diese Waffenstationierung war. Und dass man darüber eine Auseinandersetzung haben wollte, die eben in dieser Stadt immer unterbunden wurde. Und das ist eigentlich etwas, was man sich wünschen sollte. Eine aktive Zivilgesellschaft, die Fragen stellt und die Debatten anregt und Diskussionen und auch etwas will und etwas fordert. Aber das sind vielleicht auch die 80er Jahre noch mehr. Gab es auch während der Recherche Phasen, in denen ihr auf Widerstand gestoßen seid, wo ihr nicht weitergekommen seid?
Tatsächlich. Wir wollten gerne auch mit der amerikanischen Seite, also mit ehemaligen US-Armee-Soldaten sprechen, GIs. Wir hatten auch Kontakt oder wir haben Visitenkarten und Telefonnummern. Miriam hatte das versucht und wir haben es eben auch versucht und das ist uns leider nicht gelungen, muss man sagen. Es gab ja zwei Gedenkfeiern jetzt zum Jahrestag und wir waren auf beiden Gedenkfeiern. Die zweite Gedenkfeier war die Gedenkfeier der Veteranen, was für uns nochmal sehr interessant war, weil es eben eine völlig andere Veranstaltung war. Da ging es auch um die Trauer, um die Toten, die dort verstorben sind, die Verletzten. Und also wir sind dort ins Gespräch gekommen mit verschiedenen, aber es ist uns leider nicht gelungen, jemanden hierhin einzuladen.
Am 11. Januar 1985 entging Heilbronn nur sehr knapp der ganz großen Katastrophe. Der erste Stufenmotor einer Pershing-2-Rakete war bei Montagearbeiten in Brand geraten. 3 amerikanische Soldaten starben. 16 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Das Ereignis ist im kollektiven Gedächtnis der Stadt gespeichert. Damals wurde Heilbronn zeitweilig zum Mittelpunkt der westdeutschen Friedensbewegung. 5 Schauspielerinnen und Schauspieler setzen in Heilbronn nun Texte für die Bühne um.
28. März 1984. Wir beobachten, wie mindestens 4 zweirotorige Chinook-Hubschrauber vom Atombombenlager Siegelsbach bei Bad Rappenau starten und im inneren Bereich der Waldheide landen. Die Heilbronner Feuerwehr leistet Brandschutz. Jeder einzelne Feuerwehrmann wird gefilzt. Alle werden von bewaffneten Soldaten bewacht. Man kann Entladevorgänge erkennen. Wir vermuten, dass es sich um den Antransport von Atombomben für die neuen Pershing 2 handelt. Der Atomtod bedroht uns alle.
Keine Atomraketen in Europa.
Die Produktion Pershing, akribisch auch mit vorbereitet von Dramaturgin Miriam Meuser, ist in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt Waldheide des Heilbronner Stadtarchivs entstanden.
Wenn du sagst, ihr habt viel Überraschendes gefunden, also was war das? Kannst du uns das benennen? Und dann, wie seid ihr den Spuren gefolgt?
Naja, ich meine zum Beispiel, also wenn man dann so ein Protokoll von so einer Gemeinderatssitzung vor sich hat und in dem Protokoll werden die einzelnen Positionen der damaligen verschiedenen Fraktionen schon sehr klar. Man findet es halt protokolliert, wie stark das Interesse des Oberbürgermeisters ist, jegliche Diskussion zu unterbinden. So, und das hat natürlich was, also das in so einem Dialog und in so einem Gesprächsverlauf zu finden, weil man merkt halt, ja, das Material, das eignet sich auch für eine Bühne.
Gab es da Spuren, also wo ihr sagen könnt, den Faden haben wir aufgenommen und der führt durchs ganze Stück?
Ja, natürlich ist die Geheimhaltung und der sogenannte Maulkorb ein großes Thema, aber wir haben eben gesagt, Heilbronn ist ein Brennpunkt gewesen für ein Weltgeschehen. Und das ist das, was wir auch erzählen wollen. Also die Arbeit hier in Heilbronn an der Friedensbewegung, ich war auch Teil der Friedensbewegung, also für mich ist das auch nochmal ein Blick zurück in meine eigene Jugend, frühe Jugend. Das ist interessant, aber man muss es eben aufspannen zwischen den Polen, die relevant war. Und insofern habe ich dann auch angefangen, in anderes Material zu schauen. Ich habe mir nochmal angeguckt, was haben die Amerikaner da an Zielen formuliert, was gibt es an geheimen Dokumenten, die mittlerweile deklassifiziert worden sind und zu denen man Zugang hat und genau das Gleiche eben auch im Osten. Also ich habe ins Stasi-Archiv geguckt und wir sind dort fündig geworden. Ich habe gesagt, also es ist wichtig, dass man Heilbronn im Verhältnis zu dieser bipolaren Welt während des Kalten Krieges sieht und wahrnimmt und diese Geschichte auch entsprechend erzählt.
Die Texte, die ihr aus den Archiven holt oder auch die Gespräche mit den Zeitzeugen, die haben ja immer einen ganz unterschiedlichen Blickwinkel auf die Ereignisse. Wie sieht dann das literarische Verfahren aus, mit dem ihr das dann womöglich auswertet und für die Bühne umsetzt?
Es ist mir wichtig, dass ich Dinge gegeneinander setze oder Perspektiven auch gegeneinander setze, damit das Ganze eben nicht nur einen Erzählfaden verfolgt oder nachvollzieht, sondern man anfängt, über die Dinge multiperspektivisch nachzudenken. Also es war wichtig, eben einzelne Akteurinnen und Akteure auch vorkommen zu lassen, wenn es auch nur kurz ist zum Teil, um auch diese Vielfalt zu zeigen hier der friedensbewegten Menschen in Heilbronn.
Ist es dann vielleicht auch gerade dieses Montageverfahren, was dann manchmal zu neuen Erkenntnissen führt?
Also es ist immer so, dass wir aufbrechen und nicht wissen, wohin wir laufen. Also es gibt eine Vorstellung davon. Ich hatte auch eine Vorstellung, wohin der Abend gehen kann. Aber am Ende muss man sich selbst auch überraschen lassen. Es ist genauso wie im Gespräch. Also am Ende ist es so, man hat bestimmte Fragen, aber man muss auch anfangen zu verstehen und sich einfach leiten zu lassen von dem, was einem widerfährt in der Begegnung mit dem Gegenüber.
Für die Texte, die zum Teil auch während der Probenzeit noch entstehen, ist vor allem Regine Dura verantwortlich. Konzept und Regie, da ist sie gemeinsam mit Hans-Werner Krösinger unterwegs.
Wenn ihr diese Texte nun montiert, da setzt ihr ja Schwerpunkte und leitet dann auch den Blick des Publikums in gewisser Weise. Also wo liegen diese Schwerpunkte bei Pershing? Welche Rolle spielt, nochmal nachgefragt, also zum Beispiel gerade diese Geheimniskrämerei? Der OB hat ja damals auch so getan, als wüsste er von nichts. Also natürlich, also dieser Maulkorb, das Schweigen in der Stadt ist Thema. Ich möchte eigentlich nicht mehr verraten. Lassen Sie sich überraschen.
Das hat ja ein Riesenspektrum. Es ist verordnet in diesem Ost-West-Konflikt. Es ist verordnet darin, wie geht eine Regierung mit so einem Konflikt um. Es ist auch sehr interessant, wir haben mit einem Feuerwehrmann gesprochen, der vor Ort war. Wenn man eine Stimme hat von jemandem, der es erlebt hat und auch mit welchen Problemen man konfrontiert war, worüber man nachgedacht hat und was man wusste und so, dann fängt man schon an, auch andere Fragen zu stellen. Also über Verantwortung von einem Bürgermeister für eine Stadt, für Angestellte der Stadt. Und das ist natürlich... Ja, ist einfach ein wichtiger Punkt.
Das ist eindringlich und eindrücklich. Es gibt auch einen Grundton der Groteske, weil natürlich war es bekannt, dass da oben Atomraketen lagern, denn diese Atomraketen wurden ja auf den Lafetten durch die Straßen gefahren. Es gab auch immer wieder Unfälle seit den 50er Jahren und das zog sich ja durch bis zu Unfällen mit der Pershing 2. Also war es bekannt. Es ist umso absurder eigentlich, dass darüber nicht gesprochen werden durfte. Und diese Reibung oder diese Paradoxie ist etwas, was sich bei uns auch ein Stück weit durch den Arm zieht. Und gleichzeitig haben wir gesagt, das ist jetzt nichts, was mit einem moralischen Zeigefinger winken soll, sondern es ist uns wichtig, dass man die Dinge untersucht, dass man die Strukturen untersucht, dass man untersucht, was wusste wer wann. Warum nicht darüber gesprochen wurde, können wir nur mutmaßen. Aber es war uns auch wichtig, dass man das Ganze auch musikalisch kommentiert.
Und dafür ist Jonas Marc Anton Wehner zuständig, der neben selbst komponiertem auch bekannte Stücke wie Besuchen Sie Europa von Geier Sturzflug als Arbeitsgrundlage nutzt. Bei den Proben konnte ich ein Stückchen einfangen, allerdings alles noch ohne Anspruch auf Perfektion.
Wenn im Kanal der Grande U-Boote vor Anker gehen und auf dem Petersplatz in Rom Raketenabschussrampen stehen, überm Bazar von Ankara ein Bombenteppich schwebt und aus den Hügeln des Olymp sich eine Pershing 2 erhebt, dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
Wie gesagt, erste Probeneindrücke. 12 Tage vor der Premiere. Da saßen alle noch gemeinsam rund um den großen Tisch.
Vorher habt ihr viel Zeit investiert und nun arbeitet ihr eben, ich habe es eingangs gesagt, zum Teil hier am Tisch miteinander. Wie viel Arbeit leistet da auch das Ensemble?
Der Punkt ist ja, also für uns zum Beispiel ganz simpel, viele Sachen, wenn es um spezifische Informationen geht von Heilbronn, zum Beispiel diese Diskussion, die es damals auch gab, die man leicht überliest, Waldheide in Heilbronn oder Waldheide bei Heilbronn. Wenn man in der Stadt lebt, weiß man natürlich, dass das ist Waldheide in Heilbronn. Und dann ist Waldheide bei Heilbronn schon eine Aussage, die das weiter wegschiebt. Und da ist natürlich es total hilfreich, wenn man Leute hat, die vor Ort leben und arbeiten und gucken. Oder auch wenn es darum geht, um Straßenbenennungen, um Umfahrungen, wo Unfälle sind und sonst was. Das ist natürlich was völlig anderes, wenn das zum Lebensalltag gehört, als wenn man von außen kommt und das leicht übersehen könnte. So, das sind die Sachen. Und natürlich lebt sowas auch von der Energie. Das ist ja jetzt kein klassischer Theatertext. Man muss sich da ja auch anders einbringen, man muss das Material auch nochmal anders durchdringen, als man Romeo und Julia durchdringt. Klar, das ist eine lange Zeit, die man am Tisch verbringt und viel liest und diskutiert und Material anschaut und Leute trifft. Aber das ist auch die Basis, um kompetent an den Gegenstand verhandeln zu können.
Ich muss sagen, also wir haben ein famoses Team hier, wirklich toll, die nicht nur aufgeschlossen sind und neugierig, sondern auch Fragen stellen, auf die wir beide niemals kommen würden. Und das ist ein immerwährender Dialog. Und das ist auch eine Herausforderung an uns, weil manchmal möchte man bestimmte Dinge einfach so stehen lassen und es geht nicht, weil man dann doch weiter befragt wird oder gemeinsam diskutiert. Und das finde ich einen wichtigen Prozess.
Mehrere Mitglieder der Friedensbewegung identifizieren die Pershing 2, gut erkennbar an den Steuerflossen direkt unterhalb des Sprengkopfes. Die Heilbronner Stimme, einzige Zeitung am Ort, schweigt hierzu, obwohl sie vor langem ein Foto einer Waldheide-Rakete erhielt.
An der Nordostecke des Raketengeländes werden jetzt Vorbereitungen getroffen, um den öffentlichen Weg nach Lehrensteinsfeld zu sperren. Dort steht neuerdings ein Schild: Durchgang verboten. 3 Sperrschranken und 150 Sperrpfosten. Landraub an der Demarkationslinie.
Aber was genau erwartet uns nun an diesem Pershing-Abend in der Box? Lässt sich das schon präziser beschreiben?
Ich würde doch gerne noch mal ein bisschen genauer nachfragen, auch damit man sich das besser vorstellen kann. Die Texte werden zum Teil gelesen, zum Teil erzählt.
Die Texte werden auf die Bühne übersetzt. Also das schon. Die werden nicht gelesen, die werden gesprochen. Also die werden auswendig gelernt, wie ein normaler Theatertext. Und was man bei uns nicht hat, ist eine durchgehende Personage. Also dass man sagt, hier ist, weiß ich nicht, der Bürgermeister, der von Anfang bis Ende Bürgermeister bleibt, sondern das wechselt bei uns immer. Aber das ist, glaube ich, auch das, was einen sehr wach hält, wenn man zuschaut. Und man muss einfach andere Spannungen schaffen, die einen dranbleiben lassen.
Das ist eine sehr sportliche Veranstaltung von Seiten der Akteure und Akteurinnen, die da spielen. Und das ist natürlich auch dann sportlich fürs Publikum, weil da wird sehr vieles sehr komplex verhandelt. Und ich glaube, je nachdem, wie viel man über den Gegenstand schon vorher weiß, reagiert man da auch anders drauf. Und der Abend muss ja funktionieren für jemanden, der noch gar nichts weiß. Und er muss aber auch für jemanden funktionieren, der sehr viel weiß und vielleicht Teil der Geschichte ist. Und ich glaube, das ist das Kunststück daran, also dass man versucht, genau diesen Abend zu konstruieren, der für Einsteiger funktioniert, aber auch für Fortgeschrittene. Aber wirklich in dem Sinne von, dass es Spaß macht, sich da auch als Publikum, und das wird so sein, also einfach mit der Energie des Publikums einzubringen, je nachdem, was man gerade hört, weil man dann vielleicht einen genauen Kontext abstecken kann. Und das führt ja auch bei zu so einer Konzentrationsenergie im Publikum. Das macht ja immer was mit so einem Abend. Deswegen, das ist das Tolle am Theater, ist ja, dass es jeden Abend was anderes ist.
Über dem Kilianplatz steigt ein Atompilz in die Luft. Der ganze Himmel ist erfüllt von Plutonium. Wenn sich der Götzenturm zum letzten Gruße neigt und auf dem schönen Gaffenberg sich zartes Alpenglühen zeigt, dann ist alles längst zu spät. Dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Heilbronn, solange es noch steht. Dann ist alles längst zu spät. Dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Solange es noch steht. Solange es noch steht. Solange es noch steht, solange es noch steht, solange es noch steht.
Inwieweit schafft ihr Bezüge zu heutigen Welt? Die ergeben sich wahrscheinlich zwangsläufig in Teilen?
Das ist die Antwort. Die ergeben sich absolut zwangsläufig. Weil ich glaube, man kann das nicht, man kann keine Schilder aufstellen, das sollte man nicht tun, weil damit nimmt man dem Publikum die Möglichkeit, für sich selbst eine Übersetzung zu finden und einen Anknüpfungspunkt.
Das Interessante ist, dass wenn man die Zusammenstellung der Texte hört, ist das ein Echoraum. Also man hört Texte aus den 80ern oder eine Rede oder Teile einer Dienstanweisung, wie auch immer. Alles, was politische Aktion oder Debatte war, bildet einen Echoraum zu heute. Also man kann eigentlich gar nicht das heute hören.
Und letztendlich, was glaubt ihr, wie schickt ihr die Zuschauer nach Hause? Mit mehr Wissen oder vielleicht auch mit mehr Fragen?
Ich glaube, sie werden heiter beschwingt nach Hause gehen und werden Fragen haben, auf die sie vorher nicht gekommen sind.
Es geht darum, dass man Fragen verhandelt, die auch heute noch bestehen bleiben oder heute erneut diskutiert gehören. Und das ist der wesentliche Punkt. Also am Ende ist ein Theater auch ein Forum, in dem Dinge verhandelt werden können, wichtige gesellschaftspolitische Fragen. Und das sollte man nutzen.
Der Vorteil davon ist ja, dass so eine Stadtgesellschaft wach bleibt. Dass sie einfach wach bleibt für das, was passiert.
Was gilt für euch persönlich? Was nehmt ihr von dieser Produktion mit?
Was in Heilbronn interessant ist, und das ist uns bei der Verschlusssache auch begegnet, ist, dass Heilbronn eben den 4. Dezember erfahren hat, 1944, diese Bombardierung. Und das ist ein Trauma, das geblieben ist und das eben auch den Blick auf die Stationierung dieser Pershing 2. Interessanterweise war die Pershing 1a lange schon stationiert und hat nicht den Widerhall gefunden, aber es ist etwas, was den Widerstand auch mitbestimmt hat. Die Angst davor, das Wissen darum, was dort passiert ist und der Wunsch, das zu vermeiden, das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte und deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir eben auch möglichst spezifisch bleiben an diesem Ort und gleichzeitig aber am Ende allgemeinere Fragen, die uns alle betreffen, aufwerfen können.
Oder was man aus so einer Arbeit mitnimmt, ist einfach, wie sinnvoll es ist, sich einen Gegenstand genau anzuschauen.
Pershing, ein Rechercheprojekt zum 40. Jahrestag des Pershing-Unglücks auf der Heilbronner Waldheide von Regine Dura und Hans-Werner Krösinger, zu sehen in der Box am Theater Heilbronn. Ja, das waren erste Eindrücke im Podcast Hörbühne. Wir bedanken uns sehr für Ihr Interesse. Die nächste Folge erscheint am 6. Juni, dann zu Dürrenmatts Romulus der Große. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.